Ja, da geht es also um ein seelsorgliches Gespräch Jesu mit einem Pharisäer. Jesus ist ja auffällig bekannt dafür, dass er für jeden Menschen offen ist. Der hat keine Vorurteile, ob da eine Samariterin kommt, ein Aussätziger, ob ein Reicher oder ein Korrupter, ein Sünder, ein Verbrecher. Er war offen für alle, bis auf eine Ausnahme, die Pharisäer. Mit denen hatte er ein Problem. Sicher nicht mit den Menschen Pharisäer, sondern mit der Gruppe der Pharisäer, mit ihrer Ausrichtung, ihrer Theologie. Warum? Die waren doch so fromm, so gottesfürchtig. Die taten doch alles, was Gott von ihnen verlangte und noch viel mehr. Die hielten nicht nur die 10 Gebote, sondern die hatten doch gefühlt 1000 Gebote dazu. Warum hat Jesus ausgerechnet sie abgelehnt? Sie hielten die Latte so hoch. Das konnten sie selber überhaupt nicht leisten. Sie hatten immer noch ein Hintertürchen, wie sie das irgendwo scheinbar einhielten, aber durch das Hintertürchen noch irgendwie ganz raffiniert damit zurechtkamen. Aber den Menschen machten sie es dadurch schwer. Jesus war auf die Welt gekommen, um es uns leicht zu machen, zu Gott zu kommen, um die Türe zu Gott hin weit zu öffnen. Die Pharisäer machten das Gegenteil. Sie machten es den Menschen schwer. Sie gaben den Menschen das Gefühl, das schaffe ich nie. Das ist unmöglich für mich. Das kann ich nicht. Und so bauten sie eine Mauer zwischen Gott und Menschen. Genau das Gegenteil von dem, was Jesus eigentlich wollte. Das war das eine Problem. Das andere Problem, sie waren hochmütig. Guckt mal, wir sind die Frommen. Im 1. Petrusbrief steht, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Genau das praktiziert Jesus in seinem Leben auf dieser Erde. Den Hochmütigen leistet er Widerstand. Warum? Ich glaube, dass gerade für uns Fromme, gerade für uns, die wir Gott dienen, die Sünde des Hochmuts mit die gefährlichste ist. Der Teufel kann mich nicht locken, jemanden umzubringen. Der bringt mich nicht in Versuchung zu stehlen, die groben Sünden der 10 Gebote zu übertreten. Aber die Sünde des Hochmuts, die ist so unterschwellig, so kaum merklich, und andere merken sie ja auch nicht, die gedanklichen Sünden. Das sind so die Gefahren für uns. Und Gott hasst den Hochmut und hasst den Hochmut der Sünder. Das ist die Seite Jesu, das Ringen darum, die Pharisäer zu gewinnen zum Echtsein. Und das Ablehnen ihrer hochmütigen gesetzlichen Haltung. Und die Pharisäer, die fühlen sich bedroht von Jesus. Klar, er bringt es auf den Punkt, er offenbart sie, er entlarvt sie. Das ist Bedrohung für ihre Autorität, für ihre Anerkennung beim Volk. Jesus hat vielen Zulauf, er heilt den Menschen, aber er heilt sie auch am Sabbat. Welch eine Sünde in ihren Augen. Aber er hat die wachsende Anerkennung der Menschen. Auch das ist eine Bedrohung für die Pharisäer. Ein Machtkampf ist hier entstanden. Und da ist der Nikut und die Pharisäer wollen Jesus letztendlich umbringen. Den brauchen wir nicht. Der ist für uns so zur Gefahr. Den müssen wir zur Seite schaffen. Und da ist der Nikodemus hin und her gerissen. Und wenn Jesus doch der Messias ist, auf den wir warten, doch der ist, der von Gott gekommen ist zu uns, doch der ist, an den ich glauben sollte, das ist die eine Seite. Die andere Seite, wenn ich das tun würde, würde ich viel riskieren. Meine Anerkennung in meiner Gesellschaft, in meinem Freundeskreis, meine Autorität im Volk und womöglich auch mein Leben, denn sie trachten ja Jesus danach, Jesus umzubringen. Wenn sie mich dann auch umbringen, ein Riesenrisiko. Aber wenn ich mich nicht auf die Seite Jesu stelle, riskiere ich auch was. Ich riskiere, mein Leben zu verpassen. Ich riskiere, das ewige Leben zu verpassen. Das irdische Leben, wenn ich mich auf die Seite Jesu das irdische Leben riskiere ich, wenn ich mich auf die Seite Jesu stelle. Das ewige Leben riskiere ich, wenn ich mich nicht auf die Seite Jesu stelle. Was tun? Und hier setzt dieses seelsorgerliche Gespräch mit Jesus ein. Eigentlich die richtige Entscheidung. Jesus fragen. Tag des Gebets. Nicht nur unsere Sorgen zu Jesus bringen. Nicht nur unseren Dank, auch unsere Fragen. Unsere Bitten um Gewissheit, um Führung, um Klarheit in manchen Fragen. Nicht selbst entscheiden. Das wäre schon Hochmut. Ich weiß schon selbst, wie ich mein Leben gestalte. Nein, Jesus fragen, auch das ist ein Aspekt des Betens. Aber da ist wieder so eine Sache. Jesus fragen ist schon wieder ein Risiko. Ich weiß nicht, die Bibel verrät uns das nicht, warum Nikodemus in der Nacht zu ihm kommt. Ist das Feigheit, damit es niemand sieht? Könnte sein. Auch das erlaubt Jesus, dass wir zu ihm kommen, so heimlich, wo es keiner merkt. Kann aber auch sein, dass es einfach kulturell damals so üblich war, wie in vielen heißen Regionen dieser Welt. Da ist es nachts, hat man tagsüber gar keinen kühlen Kopf, um klare Gedanken zu fassen. Da führt man wichtige Gespräche abends, wenn es kühler geworden ist. Das wissen wir nicht. Das sagt uns die Bibel nicht. Was uns die Bibel sagt, ist, Jesus empfängt ihn. Er sagt nicht, du hör mal, es ist Mitternacht, ich schlafe. Das würde ich vielleicht sagen, wenn man mich anruft mitten in der Nacht. Oder, was willst du denn bei mir? Du, ein Pharisäer. Also wenn du schon kommst, dann komm da wenigstens so, dass die anderen das merken, dann bekenn dich auch dazu. Jesus öffnet jedem die Tür. Ein Kinderlied, was ich immer sehr gerne gesungen hat. Es ist niemand zu groß, niemand zu klein. Jesus öffnet jedem die Tür. Hier fängt dieses seelsorgerliche Gespräch zwischen Jesus und dem Pharisäer an. Und Jesus gibt die richtige Antwort auf die Frage nach der Wahrheit, nach dem Richtigen, nach dem ewigen Leben. Du musst von Neuem geboren werden. Er spricht einen Pharisäer an, einen Gebildeten. Er spricht ihn auf dem Niveau an, wo er einen Gebildeten antreffen kann. Aber von Neuem geboren, auch das versteht nicht einmal der Pharisäer. Was ist denn das? Wie soll ich das verstehen? Und Jesus gibt ihm eine ganz, ganz einfache Antwort. Er knüpft an das Bibelwissen des Nikodemus, an die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe. Und jetzt kriegt diese Geschichte, die wir aus unserer Sonntagsschulzeit alle kennen, nochmal einen ganz neuen Gedanken. Die Menschen waren wirklich alle zum Tode geweiht. Sobald sie von der Schlange gebissen waren, waren sie im Grunde genommen das Gift der Sünde. Das Gift der Schlange wirkte doch schon, so wie bei uns das Gift der Sünde uns zum Tode verurteilt. Und dann der Blick auf die rettende Schlange. Das schenkte ihm neues Leben. Nicht, weil das Stück Eisen rettet. Ganz bestimmt nicht. Genauso wie das Holz, das wir uns ins Zimmer hängen, oder das Stück Silber, das wir uns als Kette um den Hals hängen. Das Kreuz, das rettet uns nicht. Es ist nicht der Blick. Es ist nicht der Gegenstand. Gegenstände retten nie. Es ist der Glaube an das, was Gott gesagt hat. Schau hin und du bist gerettet. Schau hin und Gott macht das Gift der Schlange, das Gift der Sünde unwirksam. Das heißt Wiedergeburt. Der Tod ist überwunden. seit Ostern. Der Tod ist überwunden in meinem Leben, seitdem ich das Geschehen von Golgatha und Ostern für mich annehme. Hier möchte ich gerne etwas sagen über den Unterschied zwischen den Religionen dieser Welt und dem christlichen Glauben. Viele sprechen von dem christlichen Glauben als eine Religion. Wir sind keine Religion. Religionen sind Ausdruck der Sehnsucht des Menschen nach Gott. Diese Sehnsucht hat Gott schöpfungsgemäß in uns hineingelegt. In uns ist ein Vakuum und jedes Vakuum verlangt danach, gefüllt zu werden. Das ist ein Sog. Und diese Sehnsucht nach Gott, und Gott ist nicht im Herzen, also entsteht ein Sog. Und daraus entstehen die Religionen. Und das ist das Kennzeichen der Religionen. Viel Götzendienst, viel Kulte, Feste und viel Angst vor den Göttern. Die Menschen strengen sich an, sie machen alles, was von ihnen verlangt wird. Sie halten die Gesetze ihrer Götter. Und meine Schwester war lange als Missionarin mit ihrem Mann in Nepal. Sie haben unter Hindus und unter Buddhisten gearbeitet. Und sie haben erzählt, dass die Angst vor den Göttern so tief in ihnen saß, dass sie da sogar, wenn sie zum Glauben an Jesus gekommen waren, nicht frei waren von dieser Angst. Oft nicht wirklich frei waren von dieser Angst. Viele machten ihren Götzendienst weiter, gingen weiter zu den Festen, weil sie Angst hatten vor den Göttern. Wie anders unser christlicher Glaube, wie anders Jesus. Wenn wir uns anstrengen, wenn wir uns auf die Zehenspitzen stellen, mit unseren Anstrengungen, mit unseren geistlichen frommen Leistungen, um Gott zu gefallen, werden wir nie oben ankommen. Mal um bei dem Bild zu bleiben, die menschliche Vorstellung ist ja, Gott ist irgendwo da oben. Ich bleibe mal bei diesem Bild. Mit diesen Anstrengungen kommen wir nicht oben an. Es reicht nicht. Und deshalb bleibt immer die Angst. Die Religionen sind geprägt von Angst vor den Göttern oder vor Gott und von Anstrengungen, von Strapazen, von Einhalten dieser Gesetze. Ganz anders Jesus. Er ist von oben zu uns gekommen. Er hat die Brücke von oben nach unten geschlagen. Und wir müssen diese Brücke nur gehen. Wir können das annehmen. Das hat nichts mit Leistung zu tun. Das hat nichts mit Anstrengung zu tun. Die Anstrengung hat Jesus vollbracht. Und wir können es annehmen. Warum haben wir trotzdem oft Angst, dass es nicht reicht? Meine Mutter hat kurz vor ihrem Sterben, und sie ist ganz vom Elternhaus auch aufgewachsen, eine Brüderversammlung, hat sich als Jugendliche bekehrt und hat, während ich sie pflegte, mir mal bekannt, ich habe immer noch Angst, immer noch keine richtige Heilsgewissheit. Ich denke immer noch, das war damals vielleicht nicht richtig, nicht echt. Warum diese Angst steckt in uns, das ist oft auch Prägung, Erziehung von zu konservativer Gemeindeprägung, aber es steckt im Menschen drin, weil wir immer noch denken, wir müssen es leisten. Und Jesus setzt genau da an und sagt dem Pharisäer, es ist nicht deine Leistung. Wenn unsere Bekehrung als Leistung verstanden wird, die wir erbringen müssen, dann haben wir das falsch verstanden. Es ist nicht unsere Leistung, die uns rettet. Es ist der Glaube an das, was Jesus uns schenken will. Und das eigentlich hat doch Jesus getan. Und darauf kann ich mich berufen. Und deshalb kann ich Gewissheit haben. Keine heidnische Religion schenkt diese Gewissheit, die uns Jesus schenkt. Und wir können sie haben, wenn wir einfach mal aufräumen mit diesem heidnischen Denken, wir müssten die Leistung erbringen, die Jesus erbracht hat. Es gibt einen anderen Grund, manchmal um Zweifel zu haben, wenn wir immer und immer wieder versagen. bestimmte Sünden uns immer wieder noch anfechten. Und wir möchten so gerne Sieg erleben. Wir möchten es so gerne schaffen. Aber wir schaffen es nicht. Und dann kommen wieder die Zweifel. Habe ich wirklich den Heiligen Geist? Bin ich wirklich gerettet? Jesus hat mit diesem Zweifel aufgeräumt, als er zu Petrus gesagt hat, du musst immer wieder neu die Füße gewaschen kriegen. Du brauchst immer wieder neue Vergebung und du darfst sie immer wieder neu annehmen. Du musst dich nicht quälen. Du musst dich nicht auf dich verlassen. Auch das wäre Hochmut, wenn wir denken, ich muss jetzt beweisen, dass ich okay bin. Ich muss jetzt beweisen, dass ich ein Kind Gottes bin, dadurch, dass ich keine Sünde mehr tue. Natürlich will ich nicht mutwillig weiter sündigen. Natürlich darf ich nicht gleichgültig werden. Wir haben das eben gesungen, das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Aus Liebe zu Jesus. Schritt für Schritt Sünde überwinden, mit Anfechtungen umgehen. Aber trotzdem, wenn wir immer wieder diese Demut erleben müssen, zu erkennen, auch ich bin immer noch wieder ein Sünder. Auch ich habe nicht aus mir heraus die Kraft, mit meiner Sünde, zum Beispiel mit meinen gedanklichen Sünden oder mit Lieblingsbeschäftigungen umzugehen. Bitte um Vergebung fordert Demut. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen schenkt er Gnade. Die Tatsache, dass wir seine Gnade immer noch brauchen, auch jetzt noch. Ich habe nicht nachgerechnet, aber ungefähr seit 50 Jahren bin ich, glaube ich, immer noch brauche ich die Gnade Jesu. Und das ist gut so. Das macht mich demütig. Es gibt noch einen Grund, an meinem Heil zu zweifeln, das ist manchmal die fehlende Freude. Wir kennen diese Kinderlieder, ich bin so glücklich, ja so sehr glücklich. Und Kinder kamen zu mir im Joscha-Alter und sagten, ich habe mich für Jesus entschieden, aber ich bin nicht glücklich. Huch, da muss man das Kinderlied hinterfragen. Nicht die Echtheit seiner Bekehrung. Dieses Gefühl von Glücklichsein ist was anderes, als die Freude, von der Paulus im Philipperbrief schreibt. Diese Freude, die tief innen ein Fundament bildet. Auch dann, wenn ich traurig bin. Auch dann, wenn ich müde bin und von Müdigkeit dann auch kein Glücksgefühl habe. Auch dann, wenn die Begeisterung nachlässt. Ich bin nicht verheiratet, aber viele von euch wahrscheinlich. Und da kennt ihr das doch sicher auch, dass irgendwann die Begeisterung nachlässt, die Flitterwochen vorbei sind. Und dann setzt die Treue ein. Im Neuen Testament steht 44 Mal das Wort Treue. Davon ist genau die Hälfte, 22 Mal bezieht sich die Treue auf Gott und 22 Mal auf den Menschen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Aber auch wir sind gefragt, ihm die Treue zu halten. Auch dann, wenn uns die Begeisterung fehlt. Auch dann, wenn uns die Begeisterung im Dienst fehlt oder die Begeisterung in unserer Liebe zu Jesus, weil wir uns an so vieles schon gewöhnt haben. Dann ist die Treue gefragt und nicht der Zweifel, bin ich noch richtig. Noch ein Wort, wie es mit Nikodemus weiterging. Er taucht zuerst wieder mal unter und das ermutigt mich. Ich bin manches Mal traurig nach seelsorgerlichen Gesprächen, wenn ich so den Eindruck habe, da ist nichts passiert. Ich konnte der Person nicht helfen. Sie geht so weg, wie sie gekommen ist. Das passiert. Und das Gute bei einer Predigt ist, man kann nicht messen, was dabei rausgekommen ist. Man geht wieder nach Hause und kann das nicht nachprüfen und dann fühlt man sich ganz gut. Das ist bei Seelsorgegesprächen anders. Wenn der andere genauso weggeht oder die andere, wie das Gespräch begonnen hat, dann bin ich immer sehr deprimiert und mutlos. Auch Jesus musste das aushalten. Nikodemus ging weg. Der reiche Jüngling ging weg. Das war nicht immer gleich sofort ein Halleluja und strahlende Augen. Jesus, bei Nikodemus ist zuerst, wird uns nichts berichtet, was passiert ist. Aber 4 Kapitel weiter und vielleicht 3 Jahre später, kurz vor der Kreuzigung Jesu, wo sie Jesus verhaften wollen, da taucht er auf einmal auf und stellt sich auf eine Seite und sagt den Pharisäern, ihr könnt ihn nicht verhaften. Das widerspricht unserem Gesetz. Der braucht erstmal eine Gerichtsverhandlung. Und nach der Kreuzigung bringt Nikodemus 100 Pfund für eine köstliche Salbe, wie es eben in der damaligen Zeit notwendig üblich war, dass der Leichnam gepflegt wurde, einbalsamiert wurde. Es hat eine Weile gedauert, aber wie es aussieht, hat Nikodemus doch irgendwann die Kurve gekratzt. Und das kann uns ermutigen in der eigenen Seelsorge. Auch wenn im Moment nichts zu sehen ist, keine Frucht, kein Erfolg, kein Ergebnis, wir wissen nicht, was daraus wird im Laufe der Zeit. Und denen unter uns, die für ihre Kinder und ihre Enkelkinder beten in großer Treue und enttäuscht sind, dass da nichts geschieht. Jesus musste sterben, bevor Nikodemus sich dann wirklich auf seine Seite gestellt hat. Das gibt doch Hoffnung, oder? Dass manches erleben wir nicht mehr und doch können wir hoffen und weiter dafür beten, dass die Errettung dann vielleicht bei unserem Begräbnis geschieht, wer weiß, oder noch später. Kein Gebet bleibt unerhört. Kein seelsorgerliches Gespräch, wenn wir es in Jesu Gegenwart führen, bleibt ergebnislos. Aber die Entscheidung, die Wahl trifft trotzdem der andere. Amen.